Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer gerne mal wieder zu euch. Ich habe auch Grüße mitgebracht in meine Heimatgemeinde aus Krefeld. Die Geschwister lassen euch auch alle herzlich grüßen. Warum musste der Christus leiden? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und ich denke, es ist angemessen angesichts der Tatsache, dass wir heute den Beginn der Karwoche haben, am Karfreitag, am Tag der Kreuzigung Jesu, eigentlich normalerweise keine Gottesdienste stattfinden. Und da denke ich, kommt das Thema vielleicht manchmal ein bisschen kurz. Dann nächsten Sonntag ist schon Ostern, da geht es um die Auferstehung in der Regel. Und so könnten wir uns heute am Palmsonntag über den Einzug Jesu in Jerusalem nachdenken oder eben auch über diese Frage, warum musste der Christus leiden? Und ich möchte dazu aus Johannes 19 lesen, wo einige von seinen Leiden auch geschildert werden. Johannes 19, Verse 1 bis 6. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurkleid um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Als nun die hohen Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Diesem Jesus hat man den Prozess gemacht. Obwohl man ihm keine Schuld nachweisen konnte, hat man ihn aufs Übelste misshandelt, ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Wir wissen, warum Jesus starb. Wir wissen, dass er sein Leben als Lösegeld für unser Leben gab. Und schon die Sünde der ersten Menschen, die Sünde Adams und Evas im Garten Eden, bewirkte eine Trennung von Gott, die der Mensch nicht wieder aufheben konnte. Aber auch unsere eigenen Sünden trennen uns von der Gemeinschaft mit Gott. Sie schließen uns vom Himmel aus. Und nur Gott selbst konnte diese Trennung beseitigen. Und er tat es, indem er seinen Sohn Jesus Christus in unsere Welt sandte. Er wurde ein Mensch wie wir, allerdings ein Mensch, der nie gesündigt hatte und der keine Sünde kannte. Der Sündlose gab sein Leben für die Sünder und durch dieses einmalige Opfer wurde die Schuld gesühnt. Ein für alle Mal. Der Weg zu Gott ist wieder frei. Jeder, der an das Opfer Jesu Christi glaubt, jeder, der glaubt, dass Jesus Christus völlig sündlos war und sich für unsere Sünden geopfert hat, Stichwort Karfreitagsopfer, er hat sich geopfert für unsere Sünden. Jeder, der das glaubt, der wird von Gott angenommen, der bleibt nicht in der Trennung von Gott, sondern erhält das Geschenk des ewigen Lebens. Jesus starb, um uns den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Wir wissen, warum Jesus starb. Ja, er musste sterben, weil er der Einzige war, der uns mit seinem Opfer, mit einem heiligen und gerechten Gott versöhnen konnte. Nur der Mensch aus dem Himmel, kein anderer Mensch und kein noch so unschuldiges Opfertier hätte diese dauerhafte, ewig gültige Versöhnung bewirken können. Deshalb musste Christus sterben. Der Sündlose musste für die Sünder, für dich und für mich geopfert werden. Doch warum musste er dazu auch noch leiden? Wenn er sich schon als Opfer für die Sünde zur Verfügung stellte, dann hätte er doch einen möglichst schmerzfreien Tod verdient, oder? Das Gegenteil war aber der Fall. Man hat ihm so viele Schmerzen zugefügt, wie man nur konnte. Erst die Verachtung, die Verspottung und die damit verbundenen psychischen Qualen und dann die körperlichen Misshandlungen. Sie haben regelrecht ihre Wut an ihm ausgelassen. Man hat ihm ins Gesicht geschlagen, ins Gesicht gespuckt. Damit aber noch nicht genug. Er musste eine der schrecklichsten Geißelungsprozeduren über sich ergehen lassen, die ihn schon bis an den Rand des Todes brachte und bei der sein Rücken total zerfleischt wurde. Dann hat man ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt und noch mit einem Rohr draufgeschlagen. Das alles muss unvorstellbare Schmerzen verursacht haben. Das Blut aus diesen Wunden muss überall an ihm heruntergelaufen sein. So übel zugerichtet wurde er dem Volk dann auch noch zur Schau gestellt. Und alle schrien: Hinweg mit diesem, kreuzigt ihn. Dann musste er mit seinem zerschundenen Körper auch noch sein Kreuz tragen, was ihm weiteres unerträgliches Leiden, wahrscheinlich auch einen körperlichen Zusammenbruch einbrachte. Es ist vorstellbar, dass er von diesen Qualen schon so geschwächt war, dass ihm keine Kraft mehr blieb, sein Kreuz noch weiter zu tragen. Ein gewisser Simon musste jedenfalls sein Kreuz nehmen und bis nach Golgatha tragen. Dort wurde er nicht ans Kreuz gebunden, sondern ans Kreuz genagelt, was wiederum die schlimmsten Qualen verursachte. Diese grausame Folter und die anschließenden Stunden am Kreuz waren die Stunden seines schwersten Leidens. Warum konnte er nicht einfach nur sterben? Warum musste der Christus so sehr leiden? Wir können aus menschlicher Sicht eine Reihe von Antworten auf diese Frage geben. Wir könnten zum Beispiel sagen, er musste leiden, weil die politischen Verhältnisse so instabil waren. Die Römer führten ein grausames Regiment im Land. Und dann wurde er auch noch von den Juden gehasst. Und das brachte ihm diese Leiden ein und schließlich den Tod. Wir könnten auch sagen, er musste leiden, weil er sich nicht vor seinen Feinden versteckt hat, weil er ihnen nicht ausgewichen ist. Wir könnten auch sagen, er musste leiden, weil der Pilatus Angst um seine Position hatte. All das sind aber rein menschliche Erklärungen und sie taugen nicht als Begründung für sein Leiden, denn als Gottes Sohn hätte er sich über derartige Umstände mit Leichtigkeit hinwegsetzen können. Nein, deshalb musste der Christus nicht leiden. Es ist wahr, die religiösen, die politischen und die historischen Umstände seiner Zeit haben sicher dazu geführt, dass der Christus gegeißelt, gefoltert und gekreuzigt wurde. Ja, dass er genau auf diese Art und Weise zu Tode kam. Denn das war ja die Behandlungsweise, mit der das Römische Reich einen Verurteilten zum Tode brachte. Jedenfalls einen, der nicht Römer war. Aber die eigentlichen Gründe für sein Leiden lagen nicht in diesen Umständen. Sie lagen ganz woanders. Das wird schon deutlich, wenn wir an die Begebenheit im Garten Gethsemane denken. Als Petrus sein Schwert zog und dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abschlug. Diese Aktion hätte der Auftakt zu einem überwältigenden Befreiungsschlag sein können. Denn Jesus hätte seinen Vater im Himmel einfach nur ansprechen müssen Und er hätte ihm auf der Stelle ein Heer von mehr als 12 Legionen Engel zur Verfügung gestellt. Hätten seine Feinde keine Chance mehr gehabt. Das hätte ihm jedwedes Leiden sofort erspart. Trotz der damaligen politischen Umstände. Aber genau das wollte er nicht und das tat er auch nicht. Stattdessen stellte er sich der Situation wohl wissend, dass man ihm die schrecklichsten Leiden bis hin zum qualvollsten und schändlichsten Tod, dem Tod am Kreuz, zufügen würde. Er hätte jederzeit aussteigen können, aber er stieg nicht aus. Warum nicht? Offensichtlich musste der Christus nicht nur sterben, sondern vorher auch noch auf diese furchtbare Art und Weise, die uns in der Bibel geschildert wird, entsetzlich leiden. Warum musste der Christus so leiden? Mit rein menschlichen Überlegungen finden wir keine Antwort auf diese Frage. Wir verstehen es nicht. Und doch ist es wahr. Und doch ist es genau so passiert, wie es die Bibel berichtet. Die Bibel informiert uns aber nicht nur über die Leiden des Christus, sie gibt uns auch Antworten auf die Frage, warum der Christus leiden musste. Und ich habe danach gesucht. So Bibelentdecker. Eine Bibel gesucht und Bibelentdecker sind wir alle, nicht nur die Kinder. Und ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen auf diese Entdeckungstour. Antworten suchen auf die Frage, warum der Christus leiden musste. Ich habe viele Antworten in der Bibel auf diese Frage gefunden und Antworten, die mir selber nie in den Sinn gekommen wären. Und ich weiß nicht genau, wie viele Antworten die Bibel auf diese Frage gibt. Es sind ziemlich viele. Aber 10 von diesen Antworten habe ich mal für heute ausgewählt. Und ich hoffe, dass wir durch diese Antworten einen tieferen Einblick in das Warum seines Leidens erhalten. Die erste Antwort hat Christus selbst gegeben. Er litt, damit die Schrift erfüllt würde. Also auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Aber der Jesus hat das gesagt. Das war das Erste, was er den Jüngern nach seiner Auferstehung erklärte. Da heißt es in Lukas 24, auf dem Weg nach Emmaus, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden. Und schon vor seiner Passion kündigte er es an. In Lukas 18, 31 heißt es, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hin geschrieben ist. Und sogar noch während seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane wies er auf die Notwendigkeit der Erfüllung der Schriften hin. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Das unterstreicht die Hochachtung, die der Herr Jesus vor der Schrift hatte. Haben wir da schon mal drüber nachgedacht? Jesus hat sich gefangen nehmen lassen, er hat sich anspucken, ins Gesicht schlagen lassen, er hat sich geißeln lassen, er hat sich eine Dornenkrone aufsetzen lassen, er hat sich unerträgliche Schmerzen zufügen lassen, ja, er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Warum das alles? Warum? Damit wir Menschen gerettet werden? War das der Grund? Ja, das war auch ein Grund. Aber das war nicht die Begründung, die Jesus hier gab. Das stand bei ihm jetzt hier nicht im Vordergrund, sondern was war ihm hier das Wichtigste? damit die Schriften erfüllt würden. Ich finde das so erstaunlich. Warum waren die Schriften also, wie man so sagen, waren die Schriften also wichtiger als die Menschen? Ich glaube, die Antwort lautet ja. Die Schriften waren ihm wichtiger als die Menschen. Warum? Weil er wusste, das ist Gottes Wort und es hat oberste Priorität. Wenn Jesus so schrecklich gelitten hat, damit die Schrift erfüllt würde, welche Bedeutung hatte die Schrift dann für ihn? Er hatte einen tiefen Respekt vor der Schrift. Sie ist Gottes heiliges Wort, nicht Menschenwort. Die Schrift ist Gottes Wort und das macht sie einzigartig. Und die Schrift ist wahr. Sie ist irrtumslos. Und sie kann nicht aufgelöst werden. Sie muss in Erfüllung gehen, koste es, was es wolle. Der Herr Jesus nahm dieses schreckliche Leiden auf sich, damit die Schrift erfüllt würde. Er hätte sich dem auch entziehen können, dann wäre die Schrift nicht erfüllt worden. Doch das tat er nicht, denn die Schrift war ihm wichtiger als die Menschen und sie war ihm wichtiger als sein Leib und sein Leben. Welche Bedeutung hat die Schrift für mich? Welche Bedeutung hat sie für dich? Wie gehen wir mit der Bibel um? Wenn wir bedenken, dass der Herr Jesus für die Wahrheit der Schrift so schrecklich gelitten hat, mit welcher Haltung, mit welch großem Respekt, mit welcher Ehrfurcht sollten wir dann dieser Schrift begegnen? Christus ist uns hier in seiner Haltung zur Bibel ein großes Vorbild. Und wir sollten diesem Vorbild folgen und der Schrift ganz einfach gehorsam sein, statt an ihr herumzukritisieren und ständig ihre göttliche Herkunft oder ihre Aussagen in Frage zu stellen. Wir sollten uns hüten, auch nur den leisesten Hauch von Kritik an diesem kostbaren Wort zu akzeptieren. Die Bibel muss auch unser Maßstab sein. An ihr wollen wir festhalten und wenn es sein muss, auch für sie leiden. Der Sohn Gottes selbst ist dabei unser allergrößtes Vorbild. Eine zweite Antwort auf die Frage, warum musste der Christus leiden, steht im Alten Testament. Bibelentdecker, die sind ja im Alten und im Neuen Testament zu Hause. In Jesaja 53, Vers 10 heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Er litt nach Gottes Willen. Und das ist eine der erstaunlichsten Antworten auf unsere Frage, wie ist das zu verstehen? Gott ist doch kein Sadist, der seine Freude daran hätte, seinen Sohn leiden zu sehen. Keiner, der Vater ist, hat Freude dran, seinen Sohn leiden zu sehen. Nein, so ist das auch nicht zu verstehen, diese Stelle. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es steht aber trotzdem so da. Menschlich ist es unbegreiflich, aber göttlich ist es wahr. Warum war es der Wille Gottes? Warum gefiel es dem Herrn, ihn zu zerschlagen? Warum hat er ihn leiden lassen? Wenn es irgendetwas gibt, warum Gott am Leiden seines Sohnes gefallen haben könnte, dann ist es die Souveränität Gottes. Gott ist der Allerhöchste. Er steht über allem. Und er ist der Einzige, der völlige Freiheit darin hat, seinen Willen nicht nur zu äußern, sondern auch umzusetzen. Und wenn Gott sagt, es gefällt mir, den Christus leiden zu lassen, wer wird ihm da widersprechen? Gott ist absolut souverän. In allen seinen Entscheidungen. Warum musste Christus leiden? Antwort, um die Unantastbarkeit von Gottes Souveränität deutlich zu machen. Der Sohn Gottes wäre der Einzige gewesen, der Souveränität Gottes mit seiner eigenen Souveränität wirkungsvoll hätte entgegentreten können. Aber das tat er nicht. Stattdessen anerkannte er die uneingeschränkte Souveränität des Vaters. Und wie anerkannte er sie? Durch sein Leiden. Ich kenne nichts Vergleichbares, das der Souveränität Gottes einen derart großen Respekt zollt, wie es der Christus in seinem Leiden tat. Durch sein Leiden hat der Christus den Vater geehrt und dessen Souveränität selbst unter den denkbar ungünstigsten Umständen nicht angetastet, sondern voll und ganz akzeptiert. Gott hatte sicher noch mehr Gründe, weshalb es ihm gefiel, seinen Sohn leiden zu lassen. Für uns sind sie allerdings nicht erforschbar. Und vielleicht sollen sie uns auch verborgen bleiben. Ich glaube aber, man kann es so sagen, dass es dem Herrn wohl wegen dieser einmaligen und beispiellosen Demonstration der göttlichen Souveränität gefiel, ihn zu zerschlagen. Eine dritte Antwort steht im Hebräer 5, Vers 8. Er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Er litt, um Gehorsam zu lernen. Und die dritte Antwort auf die Frage nach dem Warum des Leidens Christi ist ebenso erstaunlich wie die zweite. Der Sohn Gottes litt, um an seinem Leiden den Gehorsam zu lernen. Und auch hier fehlt uns das volle Verständnis. Wie kann das sein? Der Sohn Gottes war doch schon in allem gehorsam. Sein Leben war doch schon so vorbildlich, dass es überhaupt nichts auszusetzen gab. In jedem Detail seines Lebens trachtete er danach, den Willen Gottes zu tun. Er selbst hat doch gesagt, ich kann nichts von mir selbst tun. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5. Vers 30, und man könnte fortfahren mit Bibelstellen in dieser Hinsicht. In allem, was er tat und was er sprach, war er darauf aus, das zu tun oder zu sagen, was vom Vater kam. In Philipper 2 lesen wir, wie weit dieser Gehorsam ging, nämlich bis zum Tod am Kreuz. Da heißt es, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und dennoch heißt es hier, er lernte den Gehorsam. Arnold Fruchtenbaum schreibt zu diesem Vers, Hebräer 5, Vers 8, der Ausdruck lernte den Gehorsam bedeutet nicht, dass Jesus ungehorsam war. Es bedeutet, dass er lernte, was es kostet, gehorsam zu sein. Es kostete ihn Leiden. Wir können vielleicht auch sagen, er lernte, wie weit der Gehorsam geht. Bis zu den schlimmsten Qualen und bis zum schändlichsten Tod am Kreuz. Diesen absolut bedingungslosen Gehorsam konnte er nur durch seine Passion kennenlernen. Damit hat er den Gehorsam in einer Dimension durchlebt und damit eben auch kennengelernt, an die keiner von uns heranreicht und die wir alle in dieser Konsequenz nicht kennen. Er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Und wir, die wir uns Christen nennen, sind wir ihm auch gehorsam oder leben wir lieber unser eigenes Ding? Die vierte Antwort auf unsere Frage lautet, er litt, um mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt zu werden. Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. In dieser Stelle werden zwei Gründe für seine Erniedrigung genannt. Der eine Grund betrifft ihn persönlich, der andere Grund betrifft alle Menschen. Also der erste Grund wegen seines Todesleidens und anschließender Krönung mit Herrlichkeit und Ehre betrifft ihn. Der zweite Grund, damit er für jeden den Tod schmeckte, betrifft uns alle. Nun besagt diese Stelle, dass er wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Der Grund für seine Herrlichkeit und für seine Krönung war also das Todesleiden des Herrn. Für ihn ging der Weg durch Leiden zur Herrlichkeit. Je tiefer die Leiden, desto größer die Herrlichkeit. Die Passion Jesu Christi war also auch die Voraussetzung für seine Verherrlichung. John Piper sagt, die Passion Jesu Christi fand nicht einfach zeitlich vor seiner Krönung statt, sondern war der Preis und die Krönung war der Lohn. Er starb, um diese Herrlichkeit zu erlangen. Das wird uns in der Bibel an mehreren Stellen bestätigt. Die bekannteste ist vielleicht die Aussage Jesu auf dem Weg nach Emmaus. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ein fünfter Grund. Er litt, um vollkommen zu werden. Denn es geziemte ihm, heißt es in Hebräer 2, Vers 10, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Vollkommen machen. Wie ist das gemeint? Jesus war doch schon vollkommen. Er musste doch nicht erst vollkommen gemacht werden. Ja, als Sohn Gottes war und ist er vollkommen. Als Mensch war er auch vollkommen. Er hatte keine Sünde und deshalb war und ist er vollkommen. Aber es gibt zwei Aspekte, deren Vollkommenheit er erst durch das Leiden erreichte. Erstens, als Urheber des Heils wurde er durch Leiden vollkommen gemacht. Jetzt ist er also auch ein vollkommener Urheber des Heils. Und zweitens wurde er als Mensch vollkommen gemacht, indem Gott ihn in den Himmel aufnahm, ihn verherrlichte und auf den höchsten Thron setzte. So ist er nun der vollkommene Urheber des Heils und der vollkommene Menschensohn im Himmel, auf dem Thron Gottes. Beide Vollkommenheiten sind das Resultat seines Leidens. Ein sechster Grund, er litt um der vor ihm liegenden Freude willen. Der Herr Jesus hat deshalb auch gelitten. In Hebräer 12, Vers 2 steht das. Der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Er wusste, dass nach seinem Leiden eine unbeschreibliche Herrlichkeit auf ihn warten würde. Er kannte diese Herrlichkeit ja schon aus der Zeit vor seiner Menschwerdung. In Johannes 17, Vers 5 betete er, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus wusste also, was ihn im Himmel erwarten würde. Er freute sich auf diese Herrlichkeit. Und um der vor ihm liegenden Freude willen hat er die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Wenn er um dieser Freude willen bereit war, so tief erniedrigt, so verachtet und so misshandelt zu werden, wenn er bereit war, ein derart extremes Maß an Leiden auf sich zu nehmen, wie groß muss diese Herrlichkeit sein? Wir haben keine Ahnung davon. Wir kennen seine Herrlichkeit ja nur vom Hörensagen. Und wir haben sie noch nicht gesehen. Aber wenn er bereit war, dafür so sehr zu leiden, sich so tief zu erniedrigen, was muss das für eine Herrlichkeit sein? Wenn unser Herr für diese Freude so viel Leid auf sich genommen hat, dann lohnt sich das Leiden bestimmt auch für uns. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir dürfen also wissen, dass unsere Herrlichkeit ungleich größer sein wird als alles Leid, das wir im Laufe unseres Lebens ertragen oder noch ertragen müssen. Der Herr Jesus ist auch darin unser großes Vorbild. Petrus drückt es so aus. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. 1. Petrus 2, 21. Er hat um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Die unvorstellbare Tiefe seines Leidens lässt uns etwas von der unvorstellbaren Größe seiner Herrlichkeit erahnen. Diese Herrlichkeit hat er auch denen versprochen, die an ihn glauben. Er betete, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wie groß muss diese Herrlichkeit sein, die er jetzt hat? Und wie groß wird die Herrlichkeit sein, die an uns geoffenbart werden soll? Ein 7. Grund. Er litt, damit er uns in unseren Schwachheiten helfen kann. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Der Jesus hat auch gelitten, damit er uns in unserem Leid und in unseren Versuchungen helfen kann. Natürlich könnte der Herr auch ohne selbst zu leiden helfen. Aber es ist ein Unterschied, ob man das Leid des anderen aus eigener Erfahrung kennt oder nicht. Und deshalb heißt es auch in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne die Sünde. Ja, der Herr Jesus kennt das menschliche Leid aus seinem eigenen Erleben. Und das macht ihn zu einem herausragenden Helfer. In einem alten Lied von Johann Friedrich Räder wird die Größe dieses Helfers sehr schön besungen. Im 19. Jahrhundert hat er gedichtet, harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt mich nicht, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ein 8. Grund, er litt wegen Israels Vergehen. Ja, das Leiden des Herrn hat auch etwas mit seinem Volk Israel zu tun. Jesaja sagt, Kapitel 53, Vers 8, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und da müssen wir nicht unbedingt an Gemeinde denken, sondern da denken wir erstmal an Israel. Es ist für Israel geschrieben. Das Volk Israel. Gott hatte sich sein Volk aus allen Völkern dieser Welt zu seinem Eigentum auserwählt. Er hat ihm die 10 Gebote gegeben und ist in einen Bund mit diesem Volk eingegangen. Aber das Volk Israel ist seinem Gott nicht treu geblieben. Es ist den Göttern der anderen Völker nachgelaufen und hat sich dadurch schwer versündigt. Gott hat sein Volk dafür bestraft. Aber ihr Verhältnis zu Gott ist dadurch nicht in Ordnung gekommen. Die Schuld konnte damit ja nicht beseitigt werden. Sie konnte nur von einem Schuldlosen gesühnt werden. Und deshalb hat der Jesus auch gelitten. Die Strafe traf ihn, den Unschuldigen, stellvertretend für das ganze Volk, das Volk Israel. Der Hebräerbrief sagt, dass der Herr Jesus außerhalb des Tores gelitten hat, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen. Nur durch das Blut Jesu kann das Volk wieder geheiligt werden. Nur dadurch kann es wieder ein abgesondertes Volk werden, das dem Herrn heilig ist. Israel wird in einen neuen Bund eintreten. Das wird dann geschehen, wenn das Volk Israel den Messias in Macht und Herrlichkeit kommen sieht. Dann erfolgt eine nationale Buße, eine nationale Heiligung und eine nationale Wiederherstellung als irdisches Volk Gottes, das dem Herrn heilig ist. Und ein 9. Grund, das betrifft uns alle, auch die Gläubigen aus den Nationen, erlitt, weil das Leid eine Folge unserer Sünde ist. Christus litt nicht nur wegen des Vergehens Israels, er litt auch wegen unserer Vergehen. Die Strafe für unsere Sünden wurde auf Christus gelegt. Jesaja sagt, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, Vers 5. Und damit es ganz klar ist, dass dieser Satz nicht nur für Israel gilt, sondern auch für uns, wird er im Neuen Testament von Petrus für die Christen wiederholt. 1. Petrus 2,24, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53. Die blutigen Striemen auf dem Rücken Jesu sind der Beweis, dass er die Strafe für unsere Sünden an seinem Leib getragen und ertragen hat. Sein Leiden war eine Folge unserer, meiner Sünden. Er musste leiden, weil wir gesündigt haben und weil das Leid und der Tod eine Folge der Sünde ist. Vor dem Sündenfall war die Welt noch eine heile Welt. Es gab keinen Schmerz, kein Leid, keine Krankheit und keinen Tod. Alles war wunderbar. Es war alles sehr gut. Wie gut das war, können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir nur die von der Sünde so furchtbar entstellte Welt kennen. Wir leben in einer gefallenen Welt, denn mit der Sünde, mit dem Ungehorsam gegen das Gebot Gottes kam das Leid, die Schmerzen, die Krankheit, der Tod in unsere Welt. Alles das ist also eine Folge der Sünde. Und jeder von uns hat seinen Beitrag dazu geleistet. Da braucht man nicht nach links und rechts zu gucken. Jeder von uns hat seinen Beitrag dazu geleistet. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und dazu gehört eben auch der Schmerz und das Leid. Wir haben wegen unserer Übertretungen nichts anderes verdient. Aber Christus hat das nicht verdient, denn er war völlig ohne Sünde. Er kam vom Himmel her, also von außen in unsere Welt und hatte überhaupt nichts mit unserer Sünde zu tun. Ja, er kannte überhaupt keine Sünde. Und doch hat er gelitten. Aber nicht wegen seiner Sünde, sondern wegen unserer Sünden. Sein Leiden zeigt, dass er mit unserer Sünde beladen war. Jesaja 53, Vers 4 heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Er war beladen mit unserer Sünde. Sünde kann man nicht sehen, ihre Auswirkungen schon. Die wurden auch am Kreuz sichtbar. Und zwar in Form von schrecklichen Qualen, die unser Herr durchlitten hat. Petrus hat es auf den Punkt gebracht, indem er schrieb, er hat unsere Sünden an seinem Leib an das Holz hinaufgetragen. Paul Gerhardt hat im 17. Jahrhundert geschrieben in seinem Lied, O Mensch, sieh hier das Leben, in der Strophe 3, da heißt es, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget, und all das große Marter her. Und das führt uns nun zu der letzten, zu der zehnten Antwort auf unsere Frage. Und sie lautet, er litt, damit er uns zu Gott führe. Der Bibelvers dazu steht in 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und hier wird es noch einmal gesagt, Christus hat für Sünden gelitten. Es waren nicht seine Sünden, es waren meine Sünden und deine Sünden. Ja, es waren die Sünden der ganzen Welt. Dafür hat er gelitten. Petrus fügt die Wahrheit hinzu, der Gerechte hat für die Ungerechten gelitten. Warum tat er das? Wir haben uns einige Antworten auf diese Frage angeschaut, aber die persönlichste Antwort auf diese Frage ist, die Petrus hier gegeben hat. Damit er uns zu Gott führe. Das ist unsere Hoffnung. Das ist es, woran wir glauben. Er wird uns zu Gott führen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Dein Weg zu Gott führt über Golgatha, über das Kreuz, über das Leiden Jesu Christi, über seinen Tod am Kreuz. Dort hing der Gerechte und war mit unser aller Sünde beladen. Dort litt er für die Sünden und dort hat er durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben den Weg zu Gott wieder freigemacht. Und das war der Grund, weshalb er sagen konnte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Christus hat am Kreuz auch für dich gelitten, damit er auch dich zu Gott führe. Zurück in die Gemeinschaft mit Gott, von der wir wegen unserer Sünden ausgeschlossen waren. wo soll nun die Reise deines Lebens hingehen? In den Himmel zu Gott oder ins Gegenteil? Das ist die Hölle. Wenn du in den Himmel willst, brauchst du einen, der dich dorthin führt. Du brauchst einen, der für deine Sünden gelitten hat und der dir die Vergebung deiner Sünden garantiert. Dieser eine ist Jesus Christus. An ihn musst du glauben. Ihm musst du dich anvertrauen und ihm musst du dein Leben geben. Du musst ihn Herr in deinem Leben sein lassen, denn nur er kann dich zu Gott führen, sonst keiner.
Vielen Dank für deine Worte.